Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend, Frau Hanel.
Derzeit zu erleben auf der Bühne im Schlossparktheater. Monsieur Claude und seine Töchter Teil 2. Gestern Abend war feierliche Premiere. Sind Sie vor Premieren noch aufgeregt? Haben Sie da noch Lampenfieber?
Wahnsinnig. Es wird immer schlimmer, je älter ich werde. Ich darf an dem Premierentag darf ich nicht angesprochen werden. Das weiß schon jeder im Haus bei mir. Und ich bin untauglich. Ich bin einfach nur nervös. Ja. Leider.
Äußert sich das auch so, dass Sie, ich weiß nicht, Bauchschmerzen schlecht oder so, so richtig physisch oder ziehen Sie sich einfach nur zurück? Na,
so halbwegs physisch. Also sagen wir mal, die Aufregung geht nicht, ich gehe dauernd aufs Klo, wenn man das so sagen darf. Und aber nur prophylaktisch, nicht, dass ich so irgendwie was Medizinisches hätte, aber also ich fühle mich auch, sagen wir mal, körperlich auch schlecht. Das ist nicht nur seelisch. Ich bin insgesamt ein Mensch, der schlechter beieinander ist als an anderen Tagen.
Und in welchem Moment hört dann dieses Lampenfieber auf?
In der Sekunde, wo ich den ersten Satz sage. Es geht bis ran, der Vorhang ist noch zu. Es wird immer schlimmer. Ich sitze mit meinem Kollegen, dem geht es meistens genauso oder auch weniger oder je nachdem, wer es ist. In diesem Fall Peter Bause. Ich glaube, der ist nicht so nervös, aber er ist auch nervös. Wir sind beide, wir schweigen uns an, wir halten uns an der Hand. Aber wenn wir den ersten Satz sprechen, im letzten Jahr hatten wir den ersten Satz und dieses Jahr auch, dann ist es weg. Dann ist es einfach wie vergessen, als ob man es nie hatte. Ganz komisch.
Und ist dann diese Aufregung besonders vor einer Premiere oder haben Sie das jedes Mal, wenn Sie auftreten?
Nur vor der Premiere. Die anderen Abende sind eigentlich die zweite Vorstellung, die ist dann meistens noch so ein bisschen, ja, da denkt man doch, hoffentlich geht alles gut. Da passiert ja auch meistens was, aber nicht immer. Aber dann die laufenden Vorstellungen sind, sagen wir mal, Routine ist Theater nie, weil jeder Abend ja anders ist. Jeden Abend sind Schauspieler anders, jeden Abend ist man seelisch anders beieinander, aber es ist nicht, dass man dann aufgeregt ist, man geht zur Arbeit.
Und bei einer Premiere ist es ja auch meistens so, dass da viele im Publikum sitzen, die man tatsächlich kennt. Ne? Das ist ja anders, als wenn man sonst auftritt. Ist das dann für Sie ein besseres Gefühl oder ist man dann noch einen Tick aufgeregter, weil man sagt, oh, die kennen einen jetzt alle, das setzt einen noch mehr unter Druck?
Die eigene Familie, die macht einen besonders. Da ist man besonders empfindlich. In dem Falle nur Familie, weil die einen so genau kennen und jede Bewegung, die nicht ganz hundertprozentig geklappt hat, das merken die. Und da hat man besonders das Gefühl, ach Mensch, für die möchte ich es gut machen.
Endlich gibt es ja auch wieder Premierenfeiern. Mussten wir ja ganz lange drauf verzichten.
Ja.
Können Sie bei so einer Premierenfeier dann auch schon abschalten oder steht man da noch weiter unter Adrenalin und Strom?
Man steht unter Strom, aber unter freudigem Strom, dass man es geschafft hat, dass man es hinter sich hat, dass man mit den Kollegen zusammen dass man es eben ich will nicht sagen Erfolg, aber eben überhaupt, dass man die gelungene Premiere, dass alles geklappt hat, dass man es miteinander begehen kann. Man bleibt zusammen, man redet noch über, ach, das hättest du doch an der Stelle so und so, da hast du und da bist du und da warst du und so. So Kleinigkeiten werden dann noch abgehandelt. Aber meistens ist es nur noch erstmal Erleichterung.
Mhm. Haben Sie für sich oder auch gemeinsam mit den Kollegen so ein Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen?
Ich habe für mich ein Ritual, in dem ich meine Ruhe haben möchte. Ich kann also zum Beispiel in der Maske, viele müssen sich beruhigen, indem sie bis zur letzten Minute, bis zum Anschlag quatschen und sich erzählen, das zu Hause. Ich werde verrückt, wenn die quatschen. Die wissen schon, die setzen mich alleine irgendwo hin. Meine Maskenbildnerin oder mein Maskenbildner weiß das und sagt, Brigitte, mach dir die Tür zu, das Fenster zu, nichts hören, nichts sehen. Ich möchte nur meine Ruhe. Ich brauche einfach für mich, dass ich in mich gehe. Aber das ist unterschiedlich. Andere, ich weiß zum Beispiel, ich habe mit Tomalla gespielt, der hat bis zur letzten Sekunde am Set, wenn wir gedreht haben, bis die Klappe geschlagen wurde, hat der Witze gemacht und erzählt und ich dachte mir, ich werde verrückt, wenn der weitermacht. Aber das brauchte er. Der musste sich damit beruhigen. Die Meisel war auch so eine. Die Meisel hat sich auch bis zur letzten Minute geschrien und getobt und aufgeregt. Und manche brauchen einfach auch ihre Ruhe, wollen einfach nichts hören. Das ist unterschiedlich. Also ich bin einer, der seine Ruhe braucht.
Monsieur Claude und seine Töchter Teil 2 nach dem gleichnamigen französischen Film, auch großartig. Eine Geschichte aktueller denn je?
Ja, also Monsieur Claude 1 war ja die Geschichte, dass der Vater einer konservativen französischen Familie, Claude, die ich bin die Frau, die Marie, dass der Vater nicht damit klarkam, dass die jüngste Tochter einen schwarzhäutigen Mann heiratete. Darum ging das ganze Ding. Der Mann wehrte sich bis zum Schluss, bis er dann den schwarzen Schwiegervater kennenlernte und die dann ein Herz und eine Seele waren, sich beim Angeln verbrüdert haben. Und es war alles zum Schluss Hochzeit und Friede, Freude, Eier. Der zweite Teil hat zwei Spielstränge. Der eine Spielstrang ist, dass die Töchter inzwischen alle verheiratet sind. Alle haben keine Franzosen zu Männern, sondern sind alles Emigranten. Und alle Männer fühlen sich in Frankreich nicht mehr wohl. Mhm. Sie möchten auswandern und überreden auch ihre Frauen, also unsere Töchter, mit ihnen nach China, nach Algerien, nach Indien, sonst wohin zu reden. Und Herr und Frau Verneuil, also Peter Bause und ich, das Ehepaar, die Eltern dieser Kinder, tun jetzt alle möglichen Tricks, und die will ich aber nicht verraten, tun alle möglichen Tricks, um diese Kinder, dass sie nicht fahren. Und zum Schluss bleiben sie auch in Frankreich, weil sie merken, dass Frankreich, die Heimat ist doch schöner als alles andere. Dann gibt es einen zweiten Spielstrang, der betrifft den Schwieger, den schwarzen Vater. Der schwarze Vater kommt nicht damit klar, dass seine Tochter, auch eine schwarze Tochter, jemanden heiratet, mit dem er überhaupt nicht einverstanden ist. Ich will jetzt nicht verraten, wer oder was das ist, damit die Leute auch noch Spannung haben. Aber das sind in diesem Falle zwei Spielstränge und die überschneiden sich. Und dadurch ist es natürlich sehr schnell alles und sehr noch lustiger als der erste Teil. Der Rassismus, die Vorurteile, die ganzen Dinge, die Menschen eben in der Familie erleben, die werden sehr lustig abgehandelt, wie sie sich streiten, wie sie sich wieder versöhnen. Aber es dadurch, dass es zwei Spielstränge sind, ist es natürlich noch viel opulenter. Und dieses ganze Stück ist nicht so sehr ein Theaterschauspiel, sondern es ist eigentlich eine Mischung aus fast ein bisschen Musical, weil auch sehr viel gesungen wird und sehr schöne Lieder drin sind, auch wunderbare Sänger singen, weil ein bisschen Spielszene, ein bisschen Kabarett, ein bisschen Klamotte, ein bisschen Klamauk gemacht wird. Also es ist wirklich eine Mischung aus alles, ist für jeden was, wie also der Theaterdirektor im Faust sagt, es ist wirklich für jeden was drin. Es ist ein ganz, ganz unterhaltsamer Abend.
Ein tolles Stück und Sie haben auch tolle Kollegen dabei an Ihrer Seite.
Ich habe ganz tolle Kollegen, wieder als Vater den Peter Bause. Wir beide sind ja schon ein eingespieltes Elternpaar und der schwarze Vater ist erstmals, glaube ich, in Berlin auf der Bühne, Roberto Blanco, ein unheimlich lustiger Kollege, der uns alle mit seinen Späßen und mit seiner Komödiantik, also wirklich auch auf den Proben zum Lachen gebracht hat. Und es waren, also muss ich sagen, wir waren ja 14 Personen. Dieses Schauspiel hat ja so viele, die vier Kinder, die vier Schwiegersöhne, dann noch eine Figur, dann die beiden Eltern, also und wir beide. Es ist eine so wunderbare Stimmung gewesen. Und weil diese sehr, sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die dieses Stück spielen, sich erstaunlicherweise alle hervorragend vertragen haben. Es war eine so Bombenstimmung, obwohl wir ja durch Corona, durch einen Unfall von einem jungen Mann und alle möglichen Sachen zwischendurch gestraft waren, durch Probenausfälle. Aber unser Regisseur, der Philipp Tiedemann, hat das so grandios zusammengehalten, dieses Team. Also wir waren oder sind jetzt auch beim Spielen eine wirkliche, richtige Familie. Und das, glaube ich, kommt auch rüber. Das merkt man. Man merkt von unten, ob die Leute sich auf der Bühne vertragen. Ich glaube da fest daran.
Monsieur Claude und seine Töchter Teil 2 im Schlossparktheater. Aber das ist nicht das Einzige, denn sie stehen auch noch mit einem zweiten Stück dort auf der Bühne. Deutsches Leben, auch das aktueller denn je, mit ganz viel Text und Sie alleine Absolut. Auf der Bühne.
Ja, das ist eine ganz wunderbare Aufgabe. Das spiele ich jetzt schon seit fast 2 Jahren. Das wurde auch unterbrochen durch Corona und so. Das ist die Geschichte der Brunhilde Pomsel, der letzten Sekretärin von Goebbels, die bis zu seinem Selbstmord die Jahre im Propagandaministerium in dem Bunker mit ihm verbracht hat. Die erzählt im Alter von 102 Jahren ihr Leben. Und daraus hat der Christopher Hampton ein Theaterstück gemacht. Das war auch ein Film, wo sie also dokumentarisch erzählt hat, ob sie da was wusste oder ob sie nichts wusste. Und daraus hat der Christopher Hampton, der englische Autor, der Oscar-Preisträger, hat ein grandioses Solostück gemacht, wo sie selber eine Art Bekenntnis oder auch Rückblende auf ihr Leben macht. Und die ganze Nazi-Zeit und von 1911, vom Ersten Weltkrieg an, bis 14, den Ersten Weltkrieg hat sie miterlebt als Dreijährige, dann den Anfang des Zweiten Weltkrieges, das Ende Hitler, Goebbels und alles. Das erzählt sie aus ihrer Sicht eines Menschen, der da reingeschlittert ist. Man weiß am Ende nicht, war sie eine bekennende Nazi-Person, weil sie ja direkt an der Basis des Geschehens war, oder hat sie wirklich nichts gewusst? Es ist ein spannendes Stück, wo sie immer hin und her, wo man also auch als Schauspieler hin und her jongliert. Soll sie einem ein bisschen leid tun, weil sie im Grunde nur ein Opfer war, oder ist sie eine furchtbare Person, die alles wusste und jetzt nur verdrängt? Es ist ungeheuer gut geschrieben und war für mich in meinem betagten Alter, muss ich sagen, nochmal eine fantastische Herausforderung, die 70 Seiten allein auf der Bühne zu verbringen. Wieder auch mit Philipp Tiedemann, der also mir eine so riesengroße Hilfe war, dass ich dieses wirklich große Kunststück bewältigt habe. Und das ist toi, toi, toi. Es läuft immer noch. Es ist bis zum Jahresende auch weiter angesetzt. Immer einmal im Monat oder so oder auch zweimal. Und wir sind damit auch auf Gastspielreise gewesen und werden auch weiter auf Gastspielreisen gehen. Also es ist für die heutige Zeit ist es ein Dokument, dass die Leute den Atem anhalten. Und wir selber, als wir es gearbeitet haben, auch immer wieder gesagt haben, mein Gott, was war das für eine Zeit, dass die Leute in eine Situation politisch hineingerutscht sind und es teilweise wirklich nicht mitgekriegt haben, was da für eine Katastrophe auf sie zukommt. Also sie sagt zum Beispiel in ihrer Rolle einmal, ich habe es bis zum letzten Tag nicht geglaubt, dass wir den Krieg verlieren. Da war also Berlin schon fast eingenommen. Da hat sie immer noch an die Armee Wenck und was man ihnen vorgeschwafelt hat damals geglaubt und an die neuen Raketen und an die Wunderwaffen. Sie sagt, ich habe es, man hat uns so mit Propaganda zugeschüttet, dass wir es, also ich habe es nicht geglaubt. Und es ist also eine tolle Aufgabe, ein wunderbarer Abend.
Ein ganz bewegender Abend. Deutsches Leben ebenfalls.
Ein deutsches Leben, ja.
Im Schlossparktheater. Und, das ist noch nicht genug, denn Sie sind auch mit von der Partie mit einer dauerhaften Gastrolle im WAPO Berlin.
Ja, das ist zwar eine ganz, ganz, ganz kleine Rolle. Da komme ich so einmal wuppdiwupp als Bedienerin vorbei. Aber es hat sich herausgestellt, dass daraus nach 2 oder 3 Gastauftritten so eine kleine ständige Gastrolle wurde. Und ich habe schon so Leuten gehört von der Pressedame, dass ich auch in der jetzt folgenden Arbeiten, die jetzt geplant sind, dass ich da auch wieder vorkomme. Und das freut mich natürlich sehr. Das ist nicht wahnsinnig aufregend. Da muss ich mich nicht, also so wie auf der Bühne aufregen vor der der Premiere. Aber es ist eine herrliche Herausforderung, mit von der Partie zu sein, mit den jungen Leuten. Und es macht ganz großen Spaß.
Und erzählst du uns kurz was zur Rolle? Denn es ist zwar eine kleinere, aber es ist eine tolle Rolle. Und eine Rolle, in der man sie auch gerne wieder sieht.
Naja, es ist so ein bisschen eine Erinnerung an die Damen vom Grill, die ja jetzt im RBB nachmittags am Sonnabend wieder laufen. Mhm. Von A bis Z, die alten Folgen. Und man hat aus der Gisela, so heißt die Rolle, so eine Art, dass man zeigen soll, ein bisschen so einen Generationenkonflikt gemacht. Wie es damals war, wie die Bedienerin damals an den Damen vom Grill, sie sagt also, die eine Kommissarin sagt zu mir, sie hatte ihr Vater oder waren Sie das nicht damals, die am Nollendorfplatz diesen Würstchen statt. Ich sagte, na, das wissen Sie noch. So, Sie sind doch noch so jung. Ja, und dann kommt es eben so ein bisschen zum Tragen, dass ich die damals noch, hieß sie eben Färber, es wird nicht geklärt, ob sie nun zwischendurch nochmal wirklich geheiratet hat und nun heißt sie Schulze oder wie auch immer. Jedenfalls es ist die Gisela, die vormals am Grill war und jetzt hilft sie aus im Hafengrill. So heißt die Kneipe, wo ich jetzt bediene. Und es ist immer mal, kommt sie und macht ein paar freche Sprüche oder erzählt, na früher, das haben wir aber, so lange haben wir die Leute nicht warten lassen, was gibt's doch gar nicht. Und sie mischt sich auch in die Gespräche ein, wenn sie hört, da ist jemand schwanger und sagt sie, na ja, aber jetzt in ihrem Zustand können sie doch nicht so viel essen abends, da müssen sie ein bisschen Vegetar und so. Also ein bisschen so eine Berliner freche Schnauze, aber sehr sympathisch und sehr nett und sehr alt.
In Dessau sind Sie geboren. Die Kindheit haben Sie in Thüringen in der Mark Brandenburg verbracht. Und mit 15 Jahren sind Sie nach Berlin gekommen. Rübergemacht, wie man ja so
richtig,
schön sagte.
Richtig.
Können Sie sich noch an die erste Begegnung mit unserer Stadt erinnern?
Ganz genau. Ganz genau. Ich kam ja Dessau geboren, aus dem Krieg dann evakuiert nach Thüringen in einige Orte, von einer Schule in die andere und dann sesshaft geworden das erste Mal in der Mark Brandenburg in Borgheide, in der Mark. Und da sind wir geflohen. Mein Vater musste fliehen und wir, meine Mutter und ich, sind legal rübergekommen, 50. Und ich weiß ganz genau, wir kamen mit der Bahn an in Wannsee. Und der erste Eindruck war Kemmelgeruch. Und den werde ich bis heute nie vergessen. Das war für mich der Westen. Mhm. Wir waren ja echte Ossis. Es gab ja noch keine Mauer. Trotzdem war ja also der Osten schon geprägt. Und ich roch zum ersten Mal meine Eltern waren ja keine Raucher, aber dieser Kemmelgeruch, der war so einmalig westmäßig und reich und toll. Das war so was ganz anderes. Das war der erste Geruch. Und das Tolle ist, wir sind damals ja sehr, sehr arm gewesen. Wir haben ja alles stehen gelassen in der Mark Brandenburg und sind nur mit einem so einem Rucksack und mit einem Koffer mit Kleidern hierher gekommen und haben dann in einem Zimmer zu dritt gewohnt. Mein Vater, meine Mutter und ich. Aber das Ulkige war der erste Weg, ging in das damalige Nikolassee. Und da ist die Ladenstraße, die sah natürlich ganz anders aus als heute, aber sie war schon so ein Rondell. Und da jetzt 40 Jahre lang wohne ich da inzwischen. Mhm. Das ist so witzig, dass ich genau da hingekommen bin, wo unser erster Weg damals in West-Berlin hinging. Ich habe dann ganz woanders gewohnt. Wir haben in der Sübelstraße gewohnt und in der Nassauischen Straße und auch überall in Charlottenburg bin ich dann in die Sübelschule gegangen. Mein Vater fand hier gar nichts, er war Ingenieur. In Berlin. Der ist dann als Frigidaire-Vertreter rumgegangen und hat sich gefreut, wenn er für 100 Mark damals einen Auftrag gekriegt hat. Der hat dann für uns den ganzen Monat aushalten müssen, uns durchhalten müssen. Meine Mutter war Lehrerin früher, die hatte keinen Beruf mehr. Ich war Schulkind. Also es waren ganz, ganz, ganz bittere Zeiten und ärmliche Zeiten. Also eines der ersten prägenden Eindrücke kultureller Art, also Schule und so. Wir hatten ja auch kein Geld, irgendwo hinzugehen. Und es gab damals da, wo ich wohnte, in der Paulsbronner Straße wohnte ich dann. Da hatten wir dann schon zwei Zimmer immerhin, so möblierte Zimmer zur Küchenmitbewohnung und so, Mitbenutzung. Und da gab es das British Center. Und das British Center bot für 25 Pfennig im Monat ganz tolle kulturelle Ereignisse an. Da konnte man Theater, da konnte man Englischkurse belegen und alles für 25 Pfennig. Und da gab es auch Konzerte. Und da habe ich einen jungen Sänger gehört und er ist uns allen ganz verrückt geworden vor Glück. Das war Fischer Disco. Das erste Auftreten von Fischer Disco. Ich hatte damals eine Freundin, die war auch Pianistin. Ich wollte ja eigentlich Pianistin werden. Und wir beide waren wie besoffen vor Glück, als wir den gehört haben. Das war sein erster Auftritt in Berlin.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollten Pianistin werden und haben sich dann den Finger gebrochen und das ging nicht mehr.
Ja, also sagen wir mal, keiner weiß, ob diese Pianistenkarriere je wirklich was geworden wäre. Es war jedenfalls mein Wunsch und mein Plan. Und ich hatte seit meinem, auch schon in drüben in der DDR und von Kind an Klavierunterricht und habe auch ganz nett gespielt. War auch in der Schule immer die vorspielen musste und so. Und habe dann, als ich hier in West-Berlin in die Sübelschule kam, bin ich im Turn, im Handball ins Tor gegangen, ich Depp. Und bin aber auch ein leidenschaftlicher Sportler. Habe sehr gerne, habe auch als Kind schon Fußball gespielt und eben damals war Handball im Tor. Und habe mir den kleinen Finger der linken Hand so dämlich gebrochen, so unglaublich schlecht. Der wurde noch zweimal hinterher nachgerüstet, nochmal gebrochen. Der ist bis heute krumm. Der ist nie mehr richtig, also so zusammengewachsen, dass also eigentlich mit 17 oder wie alt ich damals war, die Pianistenkarriere erledigt war.
Und dann haben Sie danach sofort beschlossen, Schauspielerin zu werden oder wie kam das?
Ich bin immer am Überlegen, wenn mich jemand fragt, dass das so glatt, so nahtlos ging. Ich weiß, dass das für mich ein ganz großer Kummer war mit dem Finger und mit der nicht mehr starten könnenden Pianistenkarriere. Ich habe zwar weiter Klavierunterricht gehabt, noch geübt und war also sozusagen konservatoriumreif, aber mit dem Finger sagt auch der Lehrer damals, das können wir vergessen. Und ich hatte wir sind von der Schule damals einmal nach Dessau zurück. Ich durfte ja in die Zone fahren, während mein Vater ja Flüchtling war und nicht durfte. Ich fuhr mit der Schule in meine Heimatstadt Dessau, ins sehr schöne Dessauer Theater und sah dort die Zauberflöte. Und diese war eine so wunderbare, ich weiß nicht, ob das damals sogar eine Felsenstein-Inszenierung war, die dahin gebracht wurde aus Berlin oder was, keine Ahnung. Jedenfalls war es ein so unglaublich tolles Erlebnis. Ich bin eigentlich wegen der Musik hin. Und die war so wunderbar, auch alles so herrlich gesungen und gespielt. Und das war für mich im Grunde die Initialzündung, zu sagen, ich probiere das mal oder ich gehe da mal hin. Es war aber wie, als ob das so das zweite Bein war, das dann eben kam, wenn das andere nicht klappt. Ich hatte mir das nie vorgenommen. Und so hat sich das nahtlos ergeben. Diese Liebe, Musik und Theater sind ja verwandt, sehr verwandt. Und ein musischer Mensch war ich schon immer, obwohl aus meiner Familie das überhaupt nicht so reingeboren war. Und dann brachte mich mein Vater zu Marliese Ludwig, zur Schauspielschule, zur privaten. Die war damals gerade von der öffentlichen, von der Reinhardtschule, die es hier gab, weggegangen. Und alle sagten mir, wenn du das machst, musst du dahin gehen. Mhm. Da weiß ich noch, mein Vater, bürgerlicher Mensch, wollte natürlich, dass ich was anderes wäre. Der sagt, du machst erstmal Abitur und dann kannst du sehen. Und ich wollte gleich dahin. Ich sage, da verliere ich doch nur die Zeit. Und dann, aber ein braves Kind, habe ich das Abitur nebenbei noch gemacht. Und mein Vater wollte, dass ich Journalistin werde, unbedingt. Er wollte Journalistenschule, Journalistik studieren, Publizistik und so schöne Sachen. Und ich habe gesagt, ich verliere nur die Zeit, wenn ich das mache. Und dann ging mein Vater aber mit mir zu Marliese Ludwig, die alte Dame damals, die große alte Dame, die so die Instanz war für die Schauspieler, und fragte, ja, hat denn meine Tochter auch Talent? Wunderbare Frage für bürgerliche Menschen. Und dann weiß ich noch, das habe ich neulich gerade mal meinen Schauspielern erzählt, dann sagte sie, ach, wissen Sie, Herr Grotho, Talent, das haben viele. Sie muss vor allen Dingen wahnsinnig stabil und gesund sein. Und sie hatte recht. Das Talent ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wenn man das nicht hat, das ist klar. Aber die Stärke, diese ganzen Hindernisse durchzustehen oder auch zu ertragen, dass einem einer sagt, du bist ganz großer Mist, du bist ganz schlecht und trotzdem die Liebe nicht zu verlieren oder mit Regisseuren Zeit manchmal auch überhaupt nicht klarkommen und trotzdem auch die ganzen anderen Umstände, die heute noch immer weiter, immer mehr dazukommen, dass man wie ein Kind weiter diesen Beruf liebt und jedes Detail immer wieder neu ausprobiert und so. Dazu muss man wirklich sehr stark sein und sehr gesund. Und da hatte sie recht.
Und ich einfach dafür auch brennen. Ne?
Dafür brennen. Ja. Das meinte sie mit stark und vital. Sie sagte gesund. Die muss gesund sein. Das war so witzig, weil der wollte, dass sie die hochtrabenden Talentbeweise haben. Ich sagte, nee, die muss gesund sein.
Ja. Und das erste Engagement kam ja dann auch ziemlich schnell, nämlich Tempelhofer Zimmertheater.
Ja.
Und bis dato hatten Sie sich noch gar nicht geschminkt?
Nein,
niemals.
Ich wusste gar nicht, wie das geht.
Ja.
Ich hatte keine Ahnung. Ich habe, wir waren alle in einem Zimmer damals, wo wir uns anzogen und schminkten, Männlein und Weiblein. Und da stand so ein Topf mit Zeugs, da durften wir uns alle nehmen. Und ich hatte mir aus einer Gardine, ich spielte, es war die Neuberin von Weisenborn, was wir spielten. Und ich spielte die Tochter vom Gottsched, der also gegen die Neuberin so protestiert hatte. Und die wollte ja den Harlekin aus dem Theater treiben. Und ich war die Tochter vom Gottsched und schwärmte aber für die Neuberin und wollte auch so ein Theater machen wie die Neuberin. Und hatte mir zu Hause eine Gardine zerschnitten und hatte mir daraus Strümpfe gemacht, mit so kleinen Volants unten dran. Und also wir hatten alles selber gemacht. Und dann nahm ich einen Topf und malte mich an und schön braun, dachte ich, schön braun und schön rote Lippen und so als klein. Ich spielte ja ein Kind, ein 12-jähriges Kind. Ich sah damals mit 17 oder 18 oder nee, ich war 19. Da sah ich aber aus wie 14. Und meine Lehrerin war natürlich drin. Ich hatte auch ein paar, das war eine ganz kleine Rolle, aber die hatte sogar einen Lacher. Und die sagte dann hinterher, mein Gott, warum hast du sie denn als Negerin gespielt? Darf man heute ja nicht mehr sagen. Heute würde sie gesagt haben, Farbige. Und sag ich, wieso denn? Ich hatte mich also so dunkel geschminkt, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das geht. Ja. Das habe ich dann aber dann ziemlich schnell gelernt.
Schöne Geschichte. Und Dann kam 1956 die erste Titelrolle, gleich neben Walter Gross. Sie haben ja überhaupt gleich mit den ganz Großen gespielt.
Ja. Es waren zwei, drei kleine Rollen dazwischen erst noch. Dann kam noch eine Einspringrolle, wie ich das gemacht habe, als Anfänger, der überhaupt nicht wusste, wie das ist, eine Rolle übernehmen. Auch in der Tribüne, das hieß Die glücklichen Tage. Und da rief mich der Gerd Martinsen an und wollen Sie das und so einspringen? Ich habe einfach Ja gesagt, weil ich einfach zu allem Ja gesagt habe. Mhm. Ich dachte, das ist der Autor und ich wollte den was fragen. Und da stand auf dem Buch drauf Puget von Die glücklichen Tage von Puget. Und da habe ich im Telefonbuch überall nach Puget gesucht. Ich dachte, wo ist denn dieser Herr Puget? Dann habe ich im Theater angerufen, ich möchte mal Herrn Puget sprechen. Und das war dann aber der Gerd Martinsen, der die Regie machte. Und na gut, ich habe dann nichts mehr gefragt und habe diese Rolle noch als Einspringer für eine andere, die das abgegeben hatte, gespielt, auch ein junges Mädchen.
Wie war denn das damals, als Sie ja so wirklich völlig neu in diesen Business kamen, gleich mit so ganz großen Martin Held, Walter Gross? Ich meine, das sind ja nun wirklich die großen
gewesen. Ja, ich habe auch mit Ambesser gespielt, ich habe mit Wohlbrück, mit diesen allen. Ganz großen. Und dadurch, dass ich so unbeleckt war mir das nicht bewusst. Ich wusste auch nie, wer war. Heute weiß jeder, da kommt der Produzent, da kommt der Regisseur. Ich habe mit dem Handwerksmeister in der Küche oder wenn irgendwo einer das Klo repariert hat, genauso den ehrfürchtig angeguckt im Theater wie den Intendant, weil ich ja nicht den Unterschied wusste. Ja. Für mich, ich hatte keinen Schimmer. Ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel Gross war. Ich kannte den natürlich und kannte den, aber ich wusste auch nicht ich hatte riesen Ehrfurcht vor diesen Leuten. Aber ich wusste nicht, was das für ein Privileg ist, dass ich so mit solchen Leuten spielen darf. Heute weiß ich, Mann, das war ein solcher Glückstreffer, dass ich auch gleich so eine Titelrolle bekam neben solchen Leuten. Und dadurch natürlich auch Learning by Doing so viel gelernt habe, indem ich denen zugeguckt habe, wie die es machen. Mhm. Oder ich habe meine ganze Jugend mit der Meisel, die zwar dann später also für alle unerträglich geworden war in ihrer wirklichen Art, weil sie halt auch dann sehr kaputt war wahrscheinlich. Aber ich habe auch von der wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mit den ganzen Leuten, mit denen ich gespielt habe, mit der Bergner, immer nur abgeguckt.
Und ich kann mich ja als Kind noch gut erinnern an dieses Reiterdrama Marion.
Ja, da habe ich mit Radatz und da habe ich auch nur gelernt von den Schauspielern. Ja. Die Regisseure, da musste man funktionieren. Das war auch, ich weiß, der allererste Film, den ich gemacht habe, war Reifende Jugend unter Ulrich Erfurt. Das war der Oberspielleiter von Gründgens. Ich wusste aber nicht, dass das so eine große Nummer war. Ich hatte keine Ahnung, es war halt der Regisseur. Dann war der erste Film von Maximilian Schell, der erste Film von Charlie Brauer. Ich ging in der Mittagspause, es war in Göttingen, da saßen wir draußen beim Essen. Ich ging am Tisch zu dem Regisseur hin und wollte den was fragen. Ich kriegte einen Anschiss, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt, wo ich mein Essen esse, da kommt dieses Ding und ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht. Ich habe nie wieder einen Regisseur, was mich zu fragen getraut. Das war natürlich so eine hierarchische Zeit, wo der Regisseur der Gott war, den Mann. Also nun kam der von Gründgens und fühlte sich selber wie Gründgens und so. Später habe ich nochmal mit ihm gearbeitet. Da war das wahnsinnig nett und schön im Theater. Aber dass diese ersten Erlebnisse, die waren, ich fiel immer nur in, ich schoss immer nur Böcke. Ich habe alles zum Beispiel in dem ersten Film, das weiß ich auch noch, das war auch Reifende Jugend, sagte mir eben dieser Regisseur, da gehst du da hin, dann machst du das, und dann nimmst du den Schlüssel und dann gehst du zur Tür. Ich war die Tochter vom Hausmeister. Und dann bin ich dahin und habe einen Schlüssel genommen und bin zur Tür. Da brüllte er doch nicht den! Der hatte mir den zweiten Schlüssel gezeigt. Ja. Ich habe den dritten genommen. Ich wusste nicht, dass das so wichtig ist im Film. Ich wusste nicht, dass was eine Markierung ist. Heute lernen die das vielleicht in den Schauspielschulen, dass bei Film andere Gesetze sind. Ich hatte keinen Schimmer. Ich habe einfach nur drauf losgespielt und wollte nur spielen und habe mich gefreut über meine Rolle und habe überhaupt nicht gewusst, was die Technik bedeutet, dass man das alles beherzigen muss, dass man auch bestimmt zu dem Strich nur gehen darf und dann nur bis zu der Stelle. Und also da habe ich unheimlich viel erfahren über diesen Beruf und aber das alles so reingefressen, dass ich hinterher immer wieder wusste, jetzt, das ist wichtig, das ist wichtig. Ich hatte ja von zu Hause keine Schule.
Aber das war vielleicht gerade so diese Leichtigkeit, die Sie hatten.
Ja, und ich erzähle noch eine Geschichte. Ich habe dann, als ich Hurra für Gina gespielt habe, dieses wunderschöne Stück, ein Junge und ein Mädchen, das Fußball spielt, da hatte ich vorher über diesen Reiterfilm Kontakt über den Produktionsleiter zu Arthur Brauner bekommen, irgendwie. Ich kannte ihn nicht persönlich, aber die sagten, ja, du sollst Arthur Brauner anrufen. Wann? Dann und dann. Da hatte ich einen Termin, da hatte ich eine Telefonnummer und es war genau der Tag meiner Premiere von Hurra für Gina. Inzwischen der und der Zeit. Da hatte ich geguckt, da dachte ich, naja, in der Pause, das Theater hatte kein Telefon und es war an der Tribüne am Ernst-Reuter-Platz, wusste ich, es ist eine Telefonzelle, da bin ich in der Pause zur Telefonzelle und habe dort angerufen, habe dann auch tatsächlich ein Vorsprechen für eine Rolle dort gekriegt. Die haben mich gesucht in der Pause. Sie haben gesagt, wo ist denn die Kleine? Die Kleine ist weg. Der Frank Lothar lief rum. Wo ist denn die Kleine? Und dann bin ich wiedergekommen. Ja, wo warst du denn? Ach, ich habe mit Arthur Brauner telefoniert. Und die haben gedacht, ich bin so arrogant und so unverschämt. Dabei, ich war so harmlos.
Das war völlig normal.
Ich habe mit Arthur Brauner, der konnte ja nur zu der Zeit. Das war Abredung. Und wenn man sagt, da muss man um die Zeit. Ich hatte auch keine Ahnung. Ich hatte noch überhaupt kein Lampenfieber, gar nichts. Ich habe das ja gemacht. Ich hatte ja meinen Text gelernt. Ja. Ich wusste ja, was ich machen sollte. Ich habe mich nur gefreut auf die Rolle.
Und dann gab es so einen ganz bedeutenden Kinofilm von Bernhard Wicki, wo sie ja auch mitgespielt haben. Ja. Mit Horst Bollmann und da zum ersten Mal, glaube ich, mit Günther Fitzmann. Ja. Das war Ihre erste Begegnung.
Das war meine erste Begegnung mit Günther.
Ja. Können Sie sich daran noch erinnern, wie das war, so diese erste Geschichte?
Ach, das war wunderbar. Also Günther, ich hatte ja Günther doch, das war nicht die erste Begegnung, ich hatte ja davor schon mit ihm in der Komödie gespielt, Hier bin ich, hier bleib ich. Okay. Eine kleine Rolle, da war er so ein Diener oder was und ich war so ein kleines Zimmermädchen. Da hat Günther mir unheimlich viel geholfen. Da war ich ja auch noch ganz zweites oder drittes Theater, ja im Theater, obwohl ich schon die Hauptrolle gespielt hatte. Und hat mir immer gesagt, was ich machen muss. So, Kleine, du musst, hat wie so ein Vater. Aber die war kurz, die Begegnung. Aber dann bei Malachias waren wir ja 3 oder 4 Monate zusammen. Mhm. Und ich spielte ja seine Geliebte. Wir waren erst auf dem Schiff bei Windstärke 7 oder so und alle waren seekrank und da kam Günther das erste Mal in Aktion für mich und hat sich um mich gekümmert und hat mir den Kopf gehalten, weil ich kotzen musste und was weiß ich. Und dann bei dem Film selber, ja, da sind wir eigentlich so richtig eng befreundet geworden, weil wir haben immer gesagt, er ist unser Frischhaltebeutel. Es waren unheimlich harte Drehzeiten, wie immer bei Wiki, 14 Stunden am Tag, Nacht und durch. Und es war in Gelsenkirchen ziemlich kalt schon und wir drehten bei eisiger Kälte auf der Straße in dünnen Fähnchen. Und der ließ ja immer alles, der kannte ja keine Gnade, weder gegen sich noch gegen andere und war also sehr, sehr brutal. Und drehte und drehte. Und dann kam eine Szene, hatte ich eine Bettszene mit Günther. Ich hatte eine Bettszene mit Günther und es wurde ja damals noch, ich weiß heute, wohl auch noch im Bett. Also der Busen, wenn er hier so rausguckte, das andere wurde abgeklebt mit Teffpflaster und dann lag man so, sah man das Stückchen, was nackt war, so aus dem Betttuch rausgucken. Und ich lag da mit Günther und hatte eine sehr elegische Szene, eine sehr, sehr schwierige. Da kommt der Wiki und sagt so, nachher bei der Aufnahme, dann machen wir die Teffpflaster ab. Ich sage, was? Wie bitte? Ja, ist doch klar, kannst ja nicht mit dem Heftpflaster da drin liegen. Und ich kriegte einen Schreck. Und dann sage ich zu Günther, was mache ich denn? Ach, das machen wir schon. Günther hat mir immer gesagt, pass mal auf, das drehe ich schon hin. Das machen wir, legen uns so, dass nichts passiert und das sieht keiner und so. Und ich wollte aber mit Günther nicht nackt im Bett liegen. Ich war auch noch jung und ich war 21 oder so. Und ich hatte zwar schon damals, glaube ich, war sogar schon verheiratet oder schon verlobt, aber ich wusste, was ein Mann ist. War nicht so, aber das machte man einfach nicht. Das war nicht üblich, es war überhaupt nicht üblich, dass ein Schauspieler sich auszog damals. Das war überhaupt nicht drin. Und dann kam Vicky und hat mich angeschissen und sagte, wow, Kleine, wenn du jetzt nicht endlich ausziehst, dann besetze ich dich um. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach Hause. Habe geheult wie verrückt und bin nach Hause und gesagt, das war Spaß. Dann hat dann Günther auch ziemlich mit ihm, hat er ihn ins Gebet genommen und hat gesagt, du, das kannst aber nicht mit so einer jungen Frau, mit so einem jungen Mädchen machen. Also Günther war immer unheimlich galant, unheimlich charmant, unheimlich kameradschaftlich, hat einem immer geholfen. Auf der Bühne war er ein Tier. Ich habe ja dann ganz viel auf der Bühne gespielt und ganz viel mit ihm, dann die Damen vom Grill, 16 Jahre und andere Berliner Weiße mit Schuss mit ihm und Tingeleien und Hörspiele und also ich mein halbes Leben, fast 50 Schauspieljahre oder 40, habe ich mit Günther als Partner, als Liebhaber, als Freund, als irgendwas verbracht, ohne je mit ihm in irgendeiner Form intim gewesen zu sein. Es gibt ja manchmal, dass man dann sich auch verliebt oder so. War immer nur eine ganz, ganz, ganz tolle Freundschaft und Bühnenkollegialität.
Und das halbe Schauspielerleben haben Sie ja auch mit Biggie Mira zum Beispiel.
Mit den beiden. Ja, noch länger. Ja. Mit Biggie lernte ich kennen, als ihr Sohn bei meinem Mann operiert wurde. Mein Mann war Orthopäde damals und hatte den Sohn operiert. Und ich ging mit den, die Kinder waren gerade damals ganz klein, 2 und 3. Und ich hatte so einen Zwillingswagen, wo ich, weil sie nur ein Jahr auseinander waren, und ging mit denen, mein Mann, der operierte noch außer im Oskar-Lenheim noch in der Havel-Klinik. Und da lag der Sohn von der Mira. Und ich habe meinen Mann da besucht, habe den Zwillingswagen ausgepackt und bin ein bisschen da in den schönen Park spazieren gegangen. Und da kam plötzlich Frau Mira. Ach, sagt sie, Sie sind diese bezaubernde Frau von meinem Professor. Und da hat sie sofort mein Herz gewonnen. Ich habe gedacht, was ist das für eine süße Frau. Und hat sie die Kinder angeguckt und fand die Kinder entzückend und süß. Und sie ist ja auch so eine unglaublich wahnsinnig tolle Mutter gewesen. Und da habe ich sie gleich ins Herz geschlossen. Und dann kurz darauf haben wir dann auch zusammengespielt. Und dann haben wir eben die Damen vom Grill zusammengespielt. Wir haben Theater zusammengespielt. Wir waren auf Tournee zusammen. Und dann hat sie bis zu ihrem Tode bei mir im Jedermann die Mutter gespielt. Und
großartig.
Großartig. Sie war die Mutter schlechthin. Hat auch jeder gesagt, ist auch neidlos. Und kann man auch gegenüber jeder anderen Mutter, die danach und davor vielleicht gespielt hat, ohne irgendwem weh zu tun sagen, so eine Schauspielerin, die so das inkarniert, was diese Mutter ist, diese einfach die Mutter schlechthin, die ohne was zu spielen, das ausstrahlt, dieses ewig sich Sorgende, sich ewig um die Kinder kümmernde und diese Liebe, diese unglaubliche Liebe. Und sie war ja, ich war mit ihr wirklich sehr befreundet. Und sie war eine so tolle Freundin. Es war eine so anspruchsvolle, schöne Freundschaft. Sie war überhaupt nicht besitzergreifend. Wenn ich mal keine Zeit hatte und dann mal angerufen habe, gesagt, du Biggelein, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe dich so lange jetzt nicht besucht oder was. Kind, du kommst, wann du kannst. Und dann manchmal ist ein halbes Jahr vergangen, dass wir uns nicht gesehen haben. Und wenn ich kam, sie war immer gleich herzlich aufgeschlossen, hatte immer ein Ohr für alle Probleme. Ich habe einmal in meinem Leben eine ganz große menschliche, persönliche, große Katastrophe erlebt. Sie war die Einzige, die mir richtig und gut und heilsam geraten hat und der ich voll vertrauen konnte. Sie ist mir, bis heute denke ich bei Dingen, was würde Biggie sagen, was würde die machen? Und sie hat mir auch beigebracht, dass man in diesem Beruf die Dinge nicht so ernst nehmen darf. Ich reg mich über alles so auf, ich bin sehr explosiv und wenn mir was nicht passt, dann muss ich alles sagen. Und sie sagt, sag doch nichts, halt doch den Mund, sei doch einfach, machst es dann so und nachher machst es doch, wie du willst.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal von den Damen vom Grill natürlich gesprochen. Da müssen wir auch noch von Harald Junke sprechen, der da auch dabei war.
Natürlich, Harald war ein Genie. Harald war wieder das ganz ein Pendant zu Pfitzmann. Pfitzmann, der sich sehr schwer mit allem tat. Ich habe auch sehr viel mit ihm Theater gespielt, der jede Rolle analysierte, sezierte, jeden Satz umdrehte und auf der Probe überlegte, nee, warte mal, das kann man auch anders sagen, da muss ich mal überlegen. Hat auch manchmal dann, weil er den Text nicht konnte, dann noch simuliert, dass er noch was überlegen muss. Das wussten wir auch. Das war auch wurscht, das ist egal. Aber er hat es ganz ernst genommen und ganz schwer. Und Harald fiel alles zu. Der hat einmal aufs Blatt geguckt morgens am Set. Und wir haben alle immer nochmal, komm, wir machen die Szene nochmal. Machst du mal? Nee, ach, so langweilig. Und hatte seine Kopfhörer auf und sang. Und guckte den an, wie als ob er ein drittes Gehirn hat. Oder ich war ein zweites Gehirn hat oder ein drittes Auge. Und er hat es perfekt gemacht. Er hat nicht etwa auch in seinen schlechten Phasen, wo er also dann Wenn er nicht fit war, war er nicht fit, dann ist er, dann ging gar nichts. Aber auch wenn er so, als er schon mal sagen, viel getrunken hatte und sein Gehirn eigentlich schon hätte ziemlich kaputt sein müssen, er hat den Text immer perfekt gekonnt und war, er war so locker und er war auch ein ganz großer, charmanter Partner. Er hat nie den Kopf der Partnerin zum Beispiel, was ja viele machen, also wenn eine große Aufnahme kommt, zack, wird der Kopf schnell zur Seite gedreht und dann hauen sie sich ihre Köpfe nach vorne. Hat er nie gemacht. Er hat immer gesagt, komm, zeig du dein Gesicht, ich gehe nach hinten. Das war, er war ganz galant.
Gentleman.
Gentleman, durch und durch. Und eben in seiner Leichtigkeit und in seiner Lockerheit und aber mal sagen, verlassen hätte ich mich auf Fitzmann wollen. Da hätte ich, wenn ich hätte einen Freund, der mir irgendwas hilft oder so, da hätte ich immer Fitzmann angerufen.
Aber es gab natürlich auch eines, was euch alle ja vereint hat, nämlich Humor.
Ach, Wahnsinn. Was, und ich glaube, das war auch die Wurzel dieser, dieses Erfolges mit von der Serie. Es waren schöne Bücher, es waren gut geschriebene Bücher. Wir waren alle gut besetzt, wir waren richtig besetzt mit den Rollen. Aber wir haben wirklich so viel Spaß gehabt. Und auch die Dinge mit Humor genommen. Wenn was nicht geklappt hat, mein Gott, da haben wir uns gegenseitig geholfen und so. Wir hatten, wir waren wirklich ein tolles Team in der Zeit. Und ich glaube, die Leute haben das auch gespürt. Also wenn heute noch nach 93 haben wir die letzte Folge gedreht, noch angesprochen, oder ich, bei anderen sind ja tot, angesprochen werde nach den Damen vom Grill, dann ist das ja nicht, dass die Leute blöd sind, dass die alle sagen, na ja, hat sie da mal so irgend so ein Schinken gemacht. Das war wirklich schön. Das war eine unterhaltsame, nette, volkstümliche Serie für jedermann.
Über die vielen Projekte haben wir jetzt schon gesprochen. Wir sind mitten im Wonnemonat Mai. Steht sonst noch was an jetzt für Sie so in den nächsten Monaten, abgesehen von den zwei Stücken im Schlossparktheater und der Rolle bei WABO Berlin?
Ja, ja. Es steht eine Lesung an, die, aber das ist mehr so eine, das, da, der Walter Plate kümmert sich ja sehr um das Zille-Museum. Mhm. Und da initiieren sie, damit da ein bisschen Geld in die Kasse kommt, Lesungen von bekannten Leuten. Und da habe ich am Pfingstmontag auch eine Lesung. Wir haben uns aber noch nicht geeinigt, was ich lese. Ich weiß nur, dass es entweder ist es Gogol oder Tschechow, also ein Russe. Und da werde ich eine Lesung machen. Und dann steht noch an im Herbst, sowohl hier als auch in Dessau, wo der Dieter Hallervorden ja ein neues Theater gründet, unser Live-Hörspiel, was jetzt meine Tochter aber die Chefin ist und das alles macht. Wir machen ja so Live-Hörspiele mit Wallace-Themen. Mhm. Also dieses Gasthaus an der Themse haben wir schon gemacht und die seltsame Gräfin haben wir schon gemacht. Und jetzt im Herbst macht die Deborah, und da spiele ich mit auch in einer Rolle, macht sie das Gasthaus an der Themse. Und das machen wir auch in Dessau. Und wir haben auch die seltsame Gräfin hier schon ein paar Mal im Schlossparktheater aufgeführt. Das ist, da sitzen wir mit Büchern auf der Bühne. So 8 bis 10 Leute, Schauspieler, die sie zusammenstellt. Und die lesen und spielen, also quasi mit nicht gelerntem Text, aber mit, wir kennen inzwischen die Rollen auch so gut, dass wir einiges auch auswendig machen können. Und da lesen wir quasi, Live-Hörspiel nennt sich das, mit Live-Musik und mit Live-Tönen, die gemacht werden und mit ein bisschen Unsinn und ein bisschen Quatsch. Und die Leute amüsieren sich wie Bolle, wenn sie diese alten Wallace-Filme sozusagen wieder aufbereitet kriegen als Live-Hörspiel. Das steht auch noch an.
Ganz also, großartig.
Ich bin gut ausgelastet.
Ja. Das klingt so. Brigitte Grotum, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch.